Ich bete. Gut, immer wieder den Blick auch darauf zu richten, du unser Herr Jesus Christus, dass du der Gekommene, der Wiederkommende bist. Dass das, was du damals begonnen hast in deinem Leben und vor allem dann auch in deinem Sterben am Kreuz und dass du auferweckt wurdest und nun wieder beim Vater bist, dass du das vollenden wirst, indem du als der für alle Sichtbare kommst, als der Richter und zugleich eben als der, der erlöst, der uns zum Vater bringt, den Vater uns bringt. Aber mit diesem Aufblick verbinden wir immer auch, dass wir bis dahin eben noch eine Zeit haben, in der wir als Menschen in dieser Welt leben, als Kinder Gottes in dieser Welt leben, die diese Gotteskindschaft bezeugen. Als Menschen, die etwas von all dem, was du uns schenkst, gerne und fröhlich weitergeben, durch ihr Handeln und auch durch ihr Reden. Und dafür brauchen wir immer wieder, Herr, dein Wort, das uns die Wegweisung gibt dafür, wie das gut gelingen kann. Wir brauchen immer wieder den Zuspruch, aber wir brauchen immer wieder auch eben diese Leitplanken und Hinweise, wie wir leben können und sollen. Hilf, dass wir jetzt so hören, jeder so hört für sich, nicht für seine Nachbarin, seinen Nachbarn, sondern für sich hört. Und dass du sein, ihr Leben so befruchten, heilsam berühren und prägen kannst. Und dass so wirklich wir im Alltag der Welt Salz und Licht sind. Das, was wir sind, dass wir das dann auch wirklich werden, in dem, wie wir leben. So rede du jetzt zu uns, Herr, und hilf uns zu hören. Amen. Wer den Sonntagsbrief immer mal wieder in die Hand genommen hat, vor Beginn des Gottesdienstes und geschaut hat, was steht da eigentlich für ein Thema, der ist in diesem Jahr immer mal wieder auf vielleicht einen vermeintlichen Schreibfehler gestoßen. Da schreibe ich beziehungsweise und das Weise in der Mitte wird plötzlich wieder groß geschrieben, also das W. Und das macht deutlich, um was es geht. Nämlich es geht um Beziehung und es geht um die Art von Beziehung. Wie wir Beziehung gestalten, wie wir miteinander leben. Wir haben uns intensiv im Jahresanfang oder der Jahresmitte mit dem Thema Liebe beschäftigt. Und meine nächsten Predigten werden wir uns mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzen. Also all das, wie wir miteinander kommunizieren, uns austauschen, reden, hören oder manchmal auch nonverbal Botschaften an den anderen rüberbringen. Und da hat uns die Bibel einiges auch an guten Hinweisen zu bieten. Heute nur ein einziger Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29. Und der wird da auch erscheinen, da ist er schon. So nach der Übersetzung von Martin Luther. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, auch liebe Mitfeiernden an den Übertragungsgeräten, mir fiel bei diesem Vers sofort eine Geschichte ein, die wahrscheinlich manche von Ihnen kennen, die Geschichte mit den drei Sieben, die, so sagt es die Überlieferung, dem Philosophen Sokrates zugeschrieben wird. Das in Klammern gesagt, auch wenn es weder bei Xenophon noch bei Platon, das sind eigentlich die beiden Autoren, die von Sokrates berichten, zu finden ist. Sei es drum. Aber die Geschichte als solches, finde ich, ist inhaltsreich. Eines Tages kam da nämlich ein Bekannter zu diesem großen Philosophen Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, ich muss dir berichten, wie ein Freund... Halt, unterbrach ihn der Philosoph. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Welche? Fragt der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du geprüft, ob das auch wahr ist, was du mir berichten willst? Nein, ich hörte es erzählen und... warte, nun, so hast du es dann doch sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es denn schon nicht wahr ist, ist es wenigstens gut? Der andere zögerte. Eigentlich eher nicht, im Gegenteil. Nun, unterbrach ihn Sokrates, so wollen wir noch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint. Notwendig? Gerade nicht. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Zunächst möchte ich betonen, dass es weder bei dem Bibelwort noch bei dieser Anekdote des Sokrateses um die öffentliche Rede geht oder um eine Predigt, sondern es geht um das ganz alltägliche, wie reden wir miteinander, so auf den Fluren, in den Zimmern, zwischen Tür und Angel, im Arbeitsbereich, wo auch immer wir mit Menschen im Gespräch sind. Also, wie reden wir im Alltag? Was erzählen wir so? Und wie reden wir mit anderen? Und wer sich ein wenig im Neuen Testament auskennt, der weiß, dass zum Beispiel Jesus da so auch einiges zu gesagt hat. Da sind dann auch so harsche und schon auch eigentlich uns aufhören, hoffentlich zum Aufhören, zum Nachdenken bringende Worte dabei wie dieses, Matthäus 12. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und auch schon der Weise des Alten Testamentes wusste, wie gewichtig es sozusagen ist, was wir mit unserer Zunge und unserem Mund tun können. Sprüche 18, 21, da heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und damit sind jetzt nicht Richter angesprochen, die vielleicht ein Todesurteil sprechen könnten. Und auch in den neutestamentlichen Briefen ist da so manches zu lesen, zum Beispiel bei Jakobus. Auch die Zunge ist ein Feuer, schreibt er in Kapitel 3, Vers 6. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Kurz zusammengefasst, was wir über einen Menschen sagen, erzählen, in Umlauf bringen, kann ihn vernichten. Wir können einen Menschen mit dem, was wir ihn an den Kopf werfen, psychisch fertig machen, sein ganzes Leben zerstören. Und wenn wir uns Gedanken machen darüber, eben wie wir unsere Beziehungen gut gestalten können, dann müssen wir uns vor allem eben auch darüber Gedanken machen, wie wir miteinander und wie wir auch vor allem übereinander reden. Ganz ähnlich wie Sokrates nennt auch Paulus ja einige Kriterien dafür, wie wir reden sollen. Zunächst aber beginnt er mit einer negativen Abgrenzung. Er schreibt als erstes eben, wie wir nicht reden sollen. Aus eurem Mund soll kein faules Geschwätz kommen. So hat Luther das ja sehr pointiert übersetzt. Allein das Wort Geschwätz macht ja schon mal deutlich, das ist eigentlich etwas, was eigentlich gar nicht nötig wäre, ja, was schädlich ist, was ja wahrscheinlich schon so ganz viele kleine oder größere Bosheiten enthält. Und bei faul, da denken wir jetzt gerade vielleicht in diesen Tagen, wo irgendwo überall noch Streuobstwiesen oder auch hier auf dem Gelände oder wo sonst überall so heruntergefallenes Obst liegt, was nun so langsam anfängt zu gammeln und eben faul zu werden und so süßlich, ja, schon sehr unangenehm zu stinken. Oder noch viel schlimmer, der Geruch von faulen Fischen. Nicht auszuhalten. Oder der griechische Begriff weist auch auf die Faulheit von, also das Morschsein von Bäumen hin. Also faule Worte sind, sie sind ungenießbar, sie stinken, sie sind schädlich, sie sind nicht belastbar. Wenn man da was dran, bricht's weg. Ihr Wahrheitsgehalt ist äußerst fragwürdig. Dürfte einer Überprüfung in den wenigsten Fällen tatsächlich standhalten. In anderen Bibelübersetzungen werden die Worte, die nicht über unsere Lippen kommen sollen, als böse, als hässlich, als giftig bezeichnet. Und ich glaube, wenn wir das alles so uns vor Augen führen, dann wissen wir durchaus gut, was hier gemeint ist. Und ich vermute, wir kennen das auch alle, dass wir in unserem Alltagsleben Dinge sagen, und schon in dem Moment, wo wir das aussprechen, so ein komisches Gefühl haben. Und irgendwie so ganz hinten im Kopf oder vielleicht auch weiter unten im Herz wissen, das sollten wir eigentlich nicht sagen. Und manchmal haben wir das Gefühl ja sogar schon vorher, wenn wir uns bestimmte Dinge haben, vorgenommen haben zu sagen. Und da wissen wir eigentlich auch schon, eigentlich würdest du besser den Mund halten. Wir spüren, dass das, was wir da sagen wollen, faul ist. Das, was wir über andere erzählen, wie wir über andere reden, wie wir über die Gemeinde sprechen oder was wir über Tabea sagen und wie schlimm das da alles ist. Und instinktiv spüren wir, dass es hässlich ist, was wir einem anderen vielleicht auch in einem Gespräch vor dem Kopf knallen. Weil da, spätestens in dem Moment, wo dem alle Farbe aus dem Gesicht geht und vielleicht als nächstes dann er plötzlich knallrot wird, dann merken wir, ups, war vielleicht doch nicht so das richtige Gift für diesen Menschen, für dessen Seele, für dessen Selbstvertrauen. Gift aber auch für die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir so reden und untereinander zerstört das letztlich. Oder auch die Beziehung, und das ist das Letzte, was dann auch dazugehört, die Beziehung zu Gott wird dadurch belastet, weil unser aller Beziehung zueinander immer auch sich auswirken auf unsere Beziehung nach oben. Also, lasst kein faules Geschwätz über eure Lippen kommen. Hast du diese negative Abgrenzung im Kopf und im Herzen, dann wirst du manches eben schon nicht mehr sagen. Du wirst vielleicht beginnen, wenn solche Gedanken kommen, dass du das gerne sagen würdest. Es ist ja manchmal so, es kommt so aus den tiefsten Tiefen heraus. Dann wirst du dir vielleicht Gedanken machen darüber und wirst dich fragen, wenn ich das sage, schade ich mir nicht vielleicht auch selbst? Und du wirst es für dich klären. Du wirst es vielleicht mit Gott im Gespräch klären. Das, finde ich, ist faszinierend, wenn wir uns als Christen immer wieder auch so ein bisschen darüber mokieren, dass die Psalmbeter immer wieder auch ihre Feinde zur Hölle wünschen. Ich sage es jetzt mal sehr plakativ. Dann sagen sie das ja Gott und klären das im Gespräch mit ihm. Ihm können wir all das sagen. Und abgeben, dann brauchen wir es aber eben auch untereinander gar nicht mehr so aussprechen. Das könnte und ist wahrscheinlich ein erster wichtiger, guter Schritt, unsere Redeweise beziehungsfördernd zu gestalten. Aber nun werden hier auch positive Merkmale genannt und die möchte ich auch nochmal sehr betonen, genannt für das, was wir sagen bzw. wie wir reden sollen. Wir sollen reden, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Gut ist das, was dem anderen gut tut, was ihm in seiner Beziehung zu sich selbst gut tut, also was ihn aufbaut, Selbstvertrauen gibt. Und gut ist, was schließlich auch in seiner Beziehung zu dem gut tut, über den wir da reden. Und gut ist, was eben einem Dritten Gutes nachsagt. Wir sind immer ganz schnell dabei, über andere irgendwas zu erzählen, was nichts, kein gutes Haar an ihnen lässt. Genau andersrum sagt Paulus, sagt doch immer nur noch das Gute über den anderen. Da liegt die Latte hoch, es ist gar keine Frage. Und das gelingt auch nicht immer, das gebe ich gerne zu. Doch man sollte sich immer wieder auch fragen, was hilft es denn dem anderen, wenn ich über einen Dritten nur immer etwas Negatives sage? Das prägt doch sein Bild über den anderen nur negativ. Vielleicht könnte ja die folgende Frage ein hilfreicher Filter sein. Würde ich das, was ich jemand erzählen will, auch Gott erzählen? Würde ich Gott das so im Gebet sagen, was ich im Gespräch mit anderen über einen Dritten sagen will? Denn letztlich ist Gott allein gut, so sagt das Jesus einmal. Also Gott ist der Maßstab für das, was gut ist, wie ich Gutes rede, was gütig ist. Also gut soll es sein. Und wir sollen reden, was erbaut. Erbaulich, ich glaube, wenn ihr mal den Jugendlichen aufs Maul schaut, dann werdet ihr dieses Wort nicht mehr hören. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, klingt so ein bisschen merkwürdig. So kommt ein Kunde in eine Buchhandlung und sagt, ich hätte gern etwas für einen Krankenbesuch. Fragt der Buchhändler, soll es etwas Erbauliches sein? Nein, nein, es geht ihm schon besser. Wobei, so ganz falsch ist genau dieses Verständnis ja nicht, was in dieser kleinen Anekdote rüberkommt. Erbaulich ist eben das, was einen Menschen tröstet, was ihn aufbaut, was ihn ermutigt, was ihm Hoffnung gibt, was ihm Zuversicht schenkt. Zugespitzt lautet die Frage, die du dir stellen kannst, stärkt das, was ich rede, den anderen in seinem Glauben? Ist es förderlich für seine Beziehung zu Jesus Christus? Und dazu gehört auch die Frage, stärkt es seine Beziehung zur Gemeinde, zur Kirche, zum Leib Christi auf dieser Erde? Diese Frage können uns helfen, ja, zu prüfen, so wie die Siebe. Ist das, was wir da sagen wollen, wirklich hilfreich für den Menschen, dem wir es sagen wollen? Und schließlich sollen wir sagen, was notwendig ist. Also im ursprünglichen Sinne des Wortes, was die Not wendet, lindert, beseitigen hilft. Gemeint ist also nicht das, was wir vielleicht hier im Hinterkopf haben, so dieses, na, das muss doch mal gesagt werden. Das hören wir in den letzten Wochen und Monaten an vielen Stammtischen leider allzu oft, dass man das doch wohl mal sagen darf. So. Es geht nicht darum, gnadenlos Wahrheiten auszusprechen, weil sie wahr sind, ohne Rücksicht darauf, wem ich sie sage und was sie bei dem bewirken, dem ich sie sage. Wahrheit ohne Liebe ist nur zerstörerisch und verletzend. Liebe ohne Wahrheit ist Gefühlsduselei, keine Frage. Eben immer beides miteinander. Paulus fordert dazu heraus, sich auf den anderen einzustellen. Sich zu fragen, was denn seine Not ist. Er fordert uns damit heraus, sensibel zu werden, die Bedürfnisse des anderen auch wahrzunehmen. Er fordert uns letztlich damit heraus, auch mal hinzuhören. Wir kennen alle diese Leute, die ganz viel erzählen. Vielleicht sind wir immer mal selbst auch manchmal in der Gefahr, ganz viel zu erzählen und gar nicht mehr hinzuhören. Und vielleicht fangen wir alle mal damit an, immer erst mal hinzuhören. Und diese Frage, die wir uns so zwischen Tür und Angel manchmal sehr unpassend stellen, wie geht's dir denn? Und dann sind wir schon 5 Schritte weiter, weil es uns eigentlich gar nicht wirklich interessiert, sondern es eher eine Floskel ist, die mal ernsthaft zu stellen. Wie geht's dir denn eigentlich? Und dann aber auch Zeit haben, uns das anzuhören, wie es dem anderen geht. Also seine Bedürfnisse wirklich zu hören. Was braucht er eigentlich, wenn ich mit ihm spreche? Ist das, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, für ihn wirklich hilfreich? Also seine Not wendend oder eine allgemeinere Not lindernd, wendend? Ich finde, das sind gute Siebe, die Paulus uns hier für unser Reden nennt. Und es gibt noch eine wichtige Differenz zwischen seinen Worten und der Anekdote des Sokrates. Da sind ja viele Parallelen, alleine bis in die Begriffe hinein. Aber eine wichtige Differenz ist, Paulus nennt uns am Ende ein Ziel, das unser Reden bestimmen soll. Es soll denen Segen bringen, die es hören. Es soll dem anderen etwas mit auf seinen Lebensweg geben, das ihn voranbringt, das ihn auf gute Weise begleitet, das für sein weiteres Leben positive Folgen zeitigt. Andere Übersetzungen lauten hier, es soll ihnen wohltun oder es soll ihnen Freude bereiten oder es soll ihnen Gnade geben. Es wird deutlich, in dem, was ich sage, wie ich rede, soll dem anderen eben etwas von Gott begegnen. Soll er mit Gott in Berührung kommen? Soll er zur Begegnung mit Gott eingeladen, herausgefordert, ermutigt werden? Es müssen nicht immer die frommen, salbungsvollen Worte sein, die wir anderen sagen. Das ist nicht gemeint. Aber du und ich, wir sollen mit dem, was wir sagen, eben immer dieses Ziel haben, dass eben, und jetzt grenze ich wieder negativ ab, dass Gottes Sache damit nicht diffamiert wird, sondern gefördert wird. Ich gestehe, ich bete manchmal, lieber Herr, lass mich nicht zum Hinderungsgrund werden für andere, dabei Gott dir zu begegnen. Also nicht diffamieren, sondern eher, dass wir gucken, wie fördern wir das? Und dass Menschen durch unser Reden eben nicht davon abgehalten werden, Jesus Christus zu begegnen, weil sie denken, puh, so wie der redet und sonntags sitzt der immer in der Kirche und sagt, ich bin ein frommer Mann oder eine fromme Frau, ein Christin, ein Christ, das passt nicht zusammen. Dann brauche ich mich um diesen Christus ja auch nicht kümmern. Da passt was nicht. Und dass wir eben auch darauf achten, dass wir den Glauben eines anderen Menschen nicht ins Wanken bringen durch das, was wir sagen. Dass wir nicht anleiten und Futter dafür geben, dass sie über Gemeinde schlecht denken. Ich kann mich erinnern, dass mir das mal in meiner letzten Gemeinde begegnet ist. Da kriegte ich ein Gespräch von Nachbarn mit, zufällig, als ich zur Kirche ging. Und die unterhielten sich und erzählten, wie sie erleben, Gemeindemitglieder sonntags nach dem Gottesdienst, 10 Minuten nach dem Gottesdienst, 20 Meter vor der Tür, wie die sich das Maul zerrissen haben über das, was in der Gemeinde gerade los ist. Also, nicht anleiten dazu, schlecht zu denken über Kirche, letztlich über Christus selbst. Wir sollen eben das Ziel haben mit unserem Reden, dass wir den anderen für Jesus Christus gewinnen und in seinem Glauben stärken. Oder fromm zugespitzt, wir sollen das Ziel haben mit unserem Reden, dass Gott die Ehre gegeben wird. Amen.